Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast CardioBeat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Duncker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und heute geht es, und da freue ich mich sehr drüber, über ein rhythmologisches Thema, und zwar die medikamentöse antiarrhythmische Therapie. Und das in Zeiten, wir haben da auch einzelne Podcast-Folgen schon zu gemacht, zu Katheterablationen und interventionellen Therapien. Aber die Medikamente sind doch ein fundamentaler Bestandteil auch der ärztlichen Wirkkraft. Also freue ich mich sehr, dass ich das Thema einmal diskutieren darf. Und das ist mir heute eine besondere Freude, einen der führenden Rhythmologen in Deutschland eingeladen zu haben, Professor Dr. Lars Eckert. Er ist seit 2018 Direktor der Kardiologie 2 Rhythmologie am Universitätsklinikum Münster. Und Lars, ich freue mich sehr, dass du mir zugesagt hast. Du hast immer viel zu tun, aber gerade für dieses Thema freue ich mich, dass wir uns darüber unterhalten dürfen.
Hallo David, vielen Dank.
Lars, wir müssen jetzt ein bisschen über Antiarrhythmika anfangen zu sprechen. Und man hat manchmal das Gefühl, ja, Antiarrhythmika, das sind so die Fossilien, und richtige rhythmologische Therapie wird heutzutage mit Kathetern geschwungen. Wie würdest du das einordnen, so generell?
Ja, ich glaube, das ist schon richtig, wie du es formuliert hast. Der Trend bei vielen Rhythmusstörungen geht Richtung Katheterablation. Wir haben Formen von Rhythmusstörungen, wo eigentlich alle internationalen wie nationalen Empfehlungen sagen, die Katheterablation ist die Klasse 1 Empfehlung, sollte als erstes First-Line-Therapie sein, und antiarrhythmische Therapie im eigentlichen Sinne wird dann zur Reservetherapie. Das gilt für viele Rhythmusstörungen, es gilt nicht für alle Rhythmusstörungen, und wir müssen bei den sehr häufigen Rhythmusstörungen und insbesondere bei Vorhofflimmern sicherlich auch berücksichtigen, dass es am Ende auch eine Frage der Ressourcen ist. Vorhofflimmern ist so häufig, dass wir gar nicht mal alle Patienten mit Vorhofflimmern, selbst wenn wir die Indikation für alle sehen, logistisch applaudieren können und ein Ablationszentrum vorstellen können. Insofern ist erstens für ein Gros der Patienten, insbesondere auch die älteren Patienten, die medikamentöse Therapie nach wie vor oftmals die erste Therapie. Das ist das eine. Und zum anderen haben wir Formen von Rhythmusstörungen, dazu zählt auch Vorhofflimmern, aber auch manche Formen von Kammertachykardien, wo häufig die Mischtherapie, das heißt die Therapie aus Antiarrhythmika und einer Katheterablation, der Schlüssel zum Erfolg ist.
Ja, ich glaube, wir werden heute auch unbedingt über so ein aktuelles ERA-Dokument, das Antiarrhythmika-Kompendium, was letztes Jahr vorgestellt wurde, sprechen. Die schlagen genau das, was du beschrieben hast, schlagen die als ABC-Modell vor. Ich weiß nicht, ob du das sinnvoll findest, aber ich finde es eigentlich recht eingängig, weil es genau das beschreibt, was du meinst. A für Appropriate Therapy, also als Erstlinientherapie, man braucht dafür ein Medikament. Oder B für Backup, als Ersatz. Oder C für Complementary Therapy, als Ergänzung für das. Also findest du das hilfreich? Ich finde das eigentlich recht eingängig.
Ja, also erstmal finde ich super, dass du dieses Kompendium ansprichst. Das ist sollte eigentlich für alle, die sich mit Antiarrhythmika beschäftigen, sie verschreiben, insbesondere für Kardiologie, eine gewisse Pflichtlektüre sein. Das ist ein Update, das mittlerweile seit vielen Jahren immer wieder von der ERA dankenswerterweise herausgegeben wird, von vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr gut mit der Materie auskennen. Manches muss man querlesen. Ich habe so in Erinnerung, dass es fast 100 Seiten sind, wie so manche Leitlinie auch. Das ist schon
91, ja.
Ja, und das ist schon viel Lektüre. Aber es ist auch ein gutes Nachschlagewerk, wenn man dann doch nochmal das ein oder andere Medikament nachschlagen möchte, wenn man nochmal ein bisschen Interaktion lesen möchte mit anderen Medikamenten, Halbwertszeiten, Dosierungen, Nebenwirkungen, Indikationen. Also es ist einfach sehr, sehr umfassend und aktuell und zu deiner konkreten Frage. Ja, ich finde das auch vernünftig. Man muss ja irgendwie so ein Schema für sich haben. Warum gebe ich jetzt eigentlich Antiarrhythmika? Hat das Ziel der akute Terminierung der Tachykardie? Ist das Ziel, als Add-on Lebensqualität zu verbessern und Beschwerden zu mindern? Hat es prognostische Implikationen? Also das sind ja Fragen, die auftauchen. Ist es, wie du sagtest, da mit dem C, diesem Complementary heißt es dann, glaube ich, die ergänzende Therapie. Ist das was, was man als Add-on zu einer Device-Therapie macht? Ist das was, was man als Add-on zu einer Intervention macht? Ich sprach davon, dass viele Patienten ja nicht Antiarrhythmika frei werden, wenn sie katheterabladiert werden, insbesondere bei Vorflimmern. Bei anderen Rhythmusstörungen ist es schon so, dass sie sehr, sehr hohe Heilungsraten haben. Aber Vorflimmern ist, wie wir alle wissen, eine sehr komplexe Rhythmusstörung. Gerade bei persistierendem Vorflimmern sehen wir Rezidive. Und viele dieser Patienten brauchen eine Begleittherapie. Wir haben große Studien zu Katheterablation Antiarrhythmika. Und wenn ich allein die Cabana-Studie, eine der größten Studien, wo es auch um die Frage des prognostischen Benefits von der Katheterablation ging, dann zeigt sich im Follow-up, dass im Ablationsarm die Patienten, die zur Katheterablation randomisiert wurden, die Hälfte der Patienten weiterhin Antiarrhythmika eingenommen haben. Also die Ablation führt bei vielen dazu, dass entweder keine Antiarrhythmika mehr erforderlich sind, aber auch bei einem Großteil, dass sie weiter kombiniert aus Ablation und medikamentöser Therapie gut eingestellt sind.
Ja, die Antiarrhythmika, die müssen wir jetzt irgendwie ein bisschen mal vielleicht durchsprechen. Ich glaube, wir werden die nicht erschöpfend und auch nicht die 91 Seiten alle durchdiskutieren. Aber was auffällt in diesem Dokument, ich glaube, da können wir uns ein bisschen dran entlanghangeln, ist, wenn man über Antiarrhythmika gesprochen hat, so habe ich es auch noch gelernt, hat man immer die Vaughan-Williams-Klassifikation genommen und gesagt, es gibt Klasse 1, 2, 3, 4 und hat sich immer schon gefragt, da passen nicht alle rein, die wir antiarrhythmisch eingesetzt haben. Und das wurde ein bisschen erweitert. Mit Klasse 1 sind die Natriumkanalblocker, Klasse 2 Beta-Blocker, Klasse 3 Kaliumkanalblocker und Klasse 4 dann Calcium-Antagonisten, und das wurde jetzt erweitert, um manchmal ein bisschen komische, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ein bisschen komische Klassen, zum Beispiel Klasse 0 für Ivabradin. Was würdest du jetzt vielleicht sagen, welche, wenn du dir eine aussuchen müsstest, welche dieser Klassen ist am wichtigsten, mit welcher müssen wir jetzt starten zu sprechen?
Also wenn man es jetzt klinisch betrachtet, ist, glaube ich, nach wie vor für die meisten Internisten, Kardiologen oder aber auch die Hausärzte, die sich vielleicht intensiver mit der Thematik beschäftigen, Vaughan-Williams sicherlich die Klassifikation, die etabliert ist. Klassifikation aus den 60ern, 70ern des letzten Jahrhunderts, sehr simpel, aber mechanistisch. Was sind das für Substanzen? Wo greifen sie im Aktionspotenzial an? Was machen sie? Und das ist das, wo die meisten was mit anfangen können. Und historisch hat es danach immer wieder Ansätze gegeben, die Klassifikation zu optimieren, vielleicht zeitgemäßer erscheinen zu lassen. Es gab das Sicilian Gambit in den 90er Jahren, wo man wirklich versucht hat, kanalspezifisch Antiarrhythmika einzuteilen, sicherlich vom mechanistischen Aspekt pharmakologische toller Ansatz, hat sich nicht durchgesetzt, weil es am Ende dann doch sehr komplex ist und so ein bisschen eine Einteilung ist für die, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, sei es nun pharmakologisch oder klinisch in der Kardiologie, / Rhythmologie, Elektrophysiologie. Und jetzt hat es dann, das ist das, was du, glaube ich, ansprichst, vor wenigen Jahren nochmal einen Ansatz gegeben aus Großbritannien. Ich glaube, sie wird als Oxford-Klassifikation auch manchmal bezeichnet, wo man das Ganze nochmal erweitert um die Substanzen, die bisher nicht integriert waren. Und das fand ich eigentlich ganz charmant, weil es auch wieder ein klinischer Ansatz ist. Ich kann jetzt gar nicht rekapitulieren und stecke auch nicht so tief drin in dem Ansatz dieser Klassifikation, warum man sich jetzt für Klasse 0 entschieden hat. Irgendwo musste man, das weiß dann der, sind da die HCN-Blocker, irgendwo musste man Ivabradin als Substanz, die eben bei inadäquaten Sinustachykardien zum Einsatz kommt, gelegentlich zum Einsatz kommt, abzubilden, hat man sich dafür 0 entschieden. Man hätte vielleicht auch Klasse 8 oder 7 draus machen können. Aber man hat es versucht, einfach alle Substanzen, so ein bisschen, die im antiarrhythmischen Geschäft verwendet werden, bis hin zur Upstream-Therapie, die dann auch erstmals dann auftaucht, abzubilden. Insofern ist es so eine gewisse Zusammenfassung dessen, was heutzutage in der antiarrhythmischen Therapie pharmakologisch möglich ist. Also da tauchen auch Substanzen auf, die mit dem Aktionspotenzial gar nichts zu tun haben. Ne? Da findet man auf einmal SGLT2-Inhibitoren. Und ja gut, die haben vielleicht sogar noch was am Aktionspotenzial, aber sagen wir mal Statine und so, wo man sieht, ja, das ist ja oft mehr so ein Gesamtkonzept. Ich will nicht ausschließen, dass die an dem einen oder anderen Kanal auf zellulärer Ebene auch ansetzen, aber das sind ja nicht diese klassischen Kanalblocker, wie wir sie mit den Klasse 1 Antiarrhythmika haben.
Genau das, was ich auch gedacht habe. Du bist ein Teil, ich fand das sehr interessant, aber ein Teil meiner Frage bist du vielleicht so ein bisschen ausgewichen. Was denkst du? Ich kann auch anders fragen, wenn du jetzt einen Patienten hast mit Vorhofflimmern, den du antiarrhythmisch behandeln würdest, denkst du bei diesen Patienten erstmal an Klasse 1 Antiarrhythmika oder Klasse 3? Also das wäre Amiodaron oder Flecainid?
Die Auswahl ist ja letztlich ein Zusammenspiel aus Effektivität, aber insbesondere Sicherheit, Begleiterkrankungen des Patienten, also letztlich individualisierte Therapie. Und wenn du mich fragst, welche Substanz würde ich lieber verschreiben, welche würde ich selber lieber einnehmen, so muss man sagen, dass Klasse 1 Antiarrhythmika overall weniger Nebenwirkungen haben, besser verträglich sind. Und deshalb konkret, wenn ich einen Patienten vor mir habe, ich mir dann schon überlege, spricht irgendetwas gegen Klasse 1 oder für Klasse 3? Das ist so mein individuelles Vorgehen. Die Klasse 1 Antiarrhythmika sind natürlich historisch belastet und oft in ihrem Potenzial vielleicht auch ein bisschen verkannt und werden nicht ganz so gerne eingesetzt. In Deutschland haben wir etwa 3-mal mehr Verschreibungen von Amiodaron als Klasse 3 Antiarrhythmika gegenüber Flecainid alleine. Wenn man Flecainid und Propafenon zusammennimmt, dann ist der Unterschied nicht mehr ganz so groß. Aber das ist so das, was wir in Deutschland als Verschreibungsverhalten haben. Also wir haben, um eine Zahl zu nennen, also wir haben so etwa 50 Millionen Tagesdosen von Amiodaron, die verschrieben werden. Nicht? Wenn man das runterkalkuliert, dann kriegt man eine Idee, wie viele Menschen dann in Deutschland behandelt werden, weil das dann die Tage im Jahr teilt etc. Aber 50 Millionen Tagesdosen ist schon was und das ist etwa 3-mal mehr als Flecainid. Da sind wir so bei 15 bis 20 Millionen Tagesverschreibung. Propafenon spielt eine geringere Rolle. Ja, das ist so das Verschreibungsverhalten. Das zeigt, wenn du die vielen Leuten stellst, die Frage, würden, glaube ich, in der Praxis viele eher zu Amiodaron schreiben, weil es auch relativ sicher ist und weil es wahrscheinlich antiarrhythmisch etwas wirksamer ist als Klasse 1 Antiarrhythmika wie Flecainid.
Ja, diese Zurückhaltung gegenüber Klasse 1, die beruht ja auf Studien aus den 90er Jahren. Also CAST und vielleicht noch SWOT. Kannst du da vielleicht kurz sagen, was diese Studien bei uns eigentlich gezeigt haben und auch was nicht? Weil das waren gar keine Vorhofflimmer-Studien.
Das ist richtig. Es waren keine Vorhofflimmer-Studien. Also die CAST-Studien waren sicherlich so ein kleines Erdbeben in der antiarrhythmischen oder medizinisch-kardiologischen Welt. Patienten mit ventrikulären Extrasystolen nach einem Herzinfarkt wurden zunächst getestet auf die Wirksamkeit von Flecainid in der Unterdrückung der VAS und bei den Patienten in so einer Einführungsphase, wo es gelang, mit Flecainid VAS zu reduzieren, hat man sie dann randomisiert zu Klasse 1 und im Placebo und hat gesehen, es kam zu einer Übersterblichkeit unter den Klasse 1 Antiarrhythmika. Und führt das auf proarrhythmische Effekte zurück, obwohl das nie dokumentiert wurde. Also viele dieser Patienten hatten auch Langzeit-EKGs oder wurden klinisch beobachtet und sowas wie Synkopen, was man Bewusstlosigkeiten, die man auch mit Kammertachykardien in Verbindung sieht, sind gar nicht vermehrt aufgetreten. Aber es waren halt vermehrte Todesfälle, die man alle als rhythmogen gewertet hat. Und das führte dann dazu, dass große Ernüchterung war, weil die Absicht war natürlich oder die Vorstellung war, man unterdrückt Rhythmusstörungen, was im Prinzip gelungen ist durch die Substanz und trotzdem sterben Menschen mehr, als wenn sie die Substanzen nicht nehmen. Und das hat dazu geführt, dass die Substanzen sehr, sehr vorsichtiger bis gar nicht mehr eingesetzt wurden. Bis heute hat man letztlich nicht so richtig verstanden, was der exakte Mechanismus ist. Man hat dann auch in Substudien die wenig später noch aus den Datensatz erstanden sind, herausgefunden, dass es weniger der klassische, damals noch als Q-Wave-Infarkt bezeichnete Herzinfarkt war, als was wir heute als auch als STEMI dann bezeichnen würden, sondern dass es mehr die instabile Koronarplaque war, das akute Koronarsyndrom, N-STEMI-Konstellation, die wahrscheinlich ein gewisser Risikomarker ist für Kammertachykardien, vielleicht auch für den und damit den plötzlichen Herztod. Insofern ist es extrem schwierig, auch diese Studienergebnisse auf die heutigen Populationen, auf die unsere Patienten zu übertragen, weil wir es mit ganz anderen Patienten zu tun haben. Die medikamentöse Therapie von Herz-Kreislauf-Patienten hat sich dramatisch geändert. Die Studien wurden Anfang der 90er und Ende der 90er publiziert und Patienten wurden natürlich noch Jahre vorher eingeschlossen. Lyse war noch ein etabliertes Verfahren. Viele Patienten wurden überhaupt nicht koronariografisch untersucht. Also es ist ein sehr, sehr komplexes Gemenge von Patienten. In der heutigen Zeit würde man so eine Studienpopulation in der Form gar nicht zur Publikation einreichen können, weil 1000 Rückfragen wären. Aber es ist eine andere Zeit und insofern ist es eben eine historische Studie, die uns aber heute noch prägt. Weil zum Beispiel die Fachinformation von Flecainid, aber auch Propafenon als unter Ausschlusskriterien die Einschlusskriterien dieser Studien einfügt, nicht, so dass wir nach wie vor keine anderen kontrollierten Daten haben, dass ein Postinfarktpatient mit Flecainid behandelt werden kann 2026. Und das ist nach wie vor damit ein Ausschlusskriterium und zeigt einfach, dass insgesamt Vorsicht geboten ist, was nach wie vor gilt. Nicht? Also Vorsicht bei Antiarrhythmika-Therapie ist nach wie vor extrem wichtig, um nicht Patienten in guter Absicht behandeln zu wollen, vielleicht eher schadet, indem man andere Rhythmusstörungen provoziert.
Du hast das auch eben so formuliert. In deiner Auswahl der Medikamente spricht irgendwas gegen Flecainid zum Beispiel. Und das ist natürlich wichtig, wie man das jetzt interpretiert. Du hast gesagt, in der Packungsbeilage stehen die Einschlusskriterien dieser Studie. Das waren ja zum Beispiel Postinfarktpatienten. Das heißt ja zum Beispiel nicht automatisch, dass Patienten mit KHK dieses Medikament nicht bekommen könnten. Wird aber so aus meiner Interpretation manchmal so doch durchgeführt. Also glaubst du, man muss beispielsweise eine Choro machen, bevor man Flecainid geben darf?
Ich glaube, da würde ich jetzt mit einer klare Antwort, nein, muss man nicht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den du da ansprichst. Man muss natürlich sich Gedanken machen, was hat man für einen Patienten vor sich, und eine große Prätestwahrscheinlichkeit besteht für eine Koronarherzerkrankung, sollte sicherlich eine nicht-invasive Ischämie-Diagnostik gedacht werden. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, wir können CAST nicht so interpretieren oder diese Studielage so, dass wir bei Koronarherzerkrankungen ein Ausschlusskriterium haben. So klar ist es auch nicht in der Fachinfo informiert. In der Praxis wird es häufig so angewandt. Viele führen nach wie vor in guter Absicht, würde ich unterstellen, Koronarografien durch vor Klasse 1, aber das ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß, sollte nicht gemacht werden. Wenn Verdacht besteht, nicht invasive Ischämie-Diagnostik, wie ich es sonst auch machen würde, wenn ich einen Patienten vor mir habe mit einem Verdacht. Die haben mittlerweile gute Beobachtungsstudien, vielleicht eine der aktuellsten aus jüngster Zeit, die Daten aus der EAST-AFNET-Studie, wo ein beträchtlicher Anteil von Patienten mit struktureller Herzerkrankung auch mit Klasse 1 Antiarrhythmika behandelt wurden. Also in der EAST-AFNET-Studie, die ja eine Strategiestudie war, wo alle möglichen Antiarrhythmika eingesetzt wurden, ist ein Drittel der Patienten mit struktureller Herzerkrankung mit Klasse 1 Antiarrhythmika behandelt worden. Natürlich in sehr vorsichtiger Auswahl. Das waren keine Postinfarktpatienten, es wären sehr, sehr wenig Patienten mit einem vorherigen Infarkt, sehr wenig Patienten mit einer Bypass-Operation, die letztlich auch zu Klasse 1 randomisiert wurden, obwohl das eigentlich formal nicht so vorgesehen war in den Studienempfehlungen, aber in der Praxis dann passiert ist. Es waren Patienten mit der linksventrikulären Hypertrophie von über 15 Millimetern, wo auch viele Sorgen haben im Einsatz von Klasse 1. Es waren Patienten mit einer stabilen Herzinsuffizienz. Also insgesamt tatsächlich ein Drittel der Patienten, die im medikamentösen Therapiearm waren. Und das zeigt schon, dass es dann auch sicher ist, weil das Studienergebnis, wie wir wissen, zeigt den prognostisch relevanten Effekt zugunsten der antiarrhythmischen Therapie und der frühen antiarrhythmischen Therapie. Und es gab keinen Sicherheitshinweis in der Studie. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist eine Studie, die im aktuellen, das fasse ich jetzt auch, wenn es jetzt wenige Jahre her ist, aber als aktuelles Patientenkollektiv zusammen, haben wenige Sorgen, dass lebensgefährliche Rhythmusstörungen unter der antiarrhythmischen Therapie, Bradykardie, Schrittmacherindikation, alles überzufällig häufig auftrat. Es gab vereinzelte Nebenwirkungen durch die antiarrhythmische Therapie. Alles andere wäre auch nicht zu erwarten gewesen. Aber der Anteil der relevanten Nebenwirkungen war äußerst gering. Also ich glaube, wir haben in der frühen Rhythmuskontrolle in der EASE-Studie haben wir, glaube ich, 2 Patienten mit AV-Blockierung gesehen. Wir haben 1 Patienten mit Kammertachykardie, mit Torsade-Pointe-Tachykardien gesehen. Also wir haben wirklich 14 Patienten, also das waren 1% der Patienten, meine ich, gesehen mit medikamentinduzierter Bradykardie. Also das sind alles im Einzelfall natürlich relevante Nebenwirkungen, gar keine Frage, aber keine sehr häufigen Nebenwirkungen.
Es gab jetzt dieses Jahr auf dem ERA-Kongress in Paris, gab es eine neue, nach langer Zeit, Flecker-Init-Studie, die Flecker-ED-Studie, die da vorgestellt wurde, war eine randomisierte Studie in Patienten mit paroxysmalen Vorhofflimmern und Kardioversion im Vergleich zu Amiodarone. Kannst du da was zu sagen?
Ich habe sie verfolgt. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile schon publiziert ist. Ist keine sehr große Studie, zeigt aber das Potenzial von Flecainid und zeigt auch, wie wir es gerade schon in Istis gerade ausgeführt hatte, dass es eine sichere Therapie war. Man wünscht sich, wenn man dieses Thema aufgreift, eigentlich eine große randomisierte Studie, vielleicht sogar eine placebo-kontrollierte Studie, um vielleicht auch einen Shame-Effekt von einer medikamentösen antiarrhythmischen Therapie mal darzustellen in der großen Studie. Also ich glaube nicht, dass die Studie, die du ansprichst, relevant die Leitlinienempfehlungen verändern wird, indem sie, wenn das mal jetzt eine Leitlinienerweiterung findet für Klasse 1 Antiarrhythmika. Aber sie passt in die Studien und Beobachtungen der letzten Jahre, die zeigen, dass die Sicherheitsbedenken Klasse 1 Antiarrhythmika gegenüber ein bisschen überschätzt sind. Wir haben große Registerdaten, die auch in den letzten Monaten erschienen sind, an über 100.000 Vorhofflimmerpatienten, die von den 70% mit Flecainid behandelt wurden, wo prognostisch relevante Faktoren wie zum Beispiel Schlaganfälle unter Flecainid seltener auftraten als in Kontrollmedikamentenarmen. Also es gibt viele Beobachtungsstudien, zeigen, es gibt prognostische Hinweise, dass eine sichere Therapie und gute Therapie ist, und es gibt wenig Sicherheitsbedenken in einem gut gemonitorten Patientenkollektiv. Das spielt sicherlich auch eine Rolle, wenn wir beide hier über Antiarrhythmika sprechen. Antiarrhythmika muss man natürlich ein bisschen monitoren. Man darf den Patienten nicht die Medikamente geben und sagen, sie sollen 2 Jahre später wiederkommen, sondern muss man schon das engmaschig beobachten, EKGs angucken, Echokardiographie im Verlauf machen, Interaktion mit anderen Medikamenten berücksichtigen. Also da gibt es schon ein paar Sicherheitsvorkehrungen, die, glaube ich, ganz wichtig sind.
Ja, das, was du jetzt gerade sagst, das ist eine super Überleitung zum nächsten Medikament. Du hast nämlich gesagt, du siehst, dass man in Deutschland viel häufiger Amiodarone verschreibt im Vergleich zu den Klasse 1 Antiarrhythmika, über die wir gerade gesprochen haben. Und ich fand interessant, dass du gesagt hast, das wird auch als sicherer betrachtet als Flecainid. Dabei ist das ja gerade ein Medikament, das Amiodarone, wo man einiges beachten muss, einige Interaktionen beachten muss, aber auch Effekte, die man monitoren muss, gerade dort. Wie müssen wir das jetzt einordnen? Ist das jetzt das beste Antiarrhythmikum oder das gefährlichste?
Ja, das Frage ist natürlich, wie definieren wir beste und wie definiert man gefährlich? Wenn wir beste jetzt mal als wirksamste in der Unterdrückung von Vorhofflimmern, und wir müssen uns vielleicht vorher überlegen, wo gibt es überhaupt noch Indikationen. Das geht natürlich Hand in Hand mit dem zweiten Aspekt, den du ansprichst. Wir wissen, und das können wir gleich noch ein bisschen sicherlich ausführlicher auch miteinander besprechen, Amiodarone hat ein großes Nebenwirkungsspektrum. Und deshalb sollte man nicht Patienten mit einer supraventrikulären Extrasystolie oder mit einer supraventrikulären Tachykardie mit Amiodarone behandeln. Das ist nicht zeitgemäß heutzutage. Dafür haben wir andere Medikamente und wir haben Katheterablation. Aber es bleiben aus meiner Sicht 2 große Indikationsfelder, vielleicht sogar die einzigen, wenn man mal von intraospitalen Indikationen aussieht, wie postoperatives Vorhofflimmern, da spielt vielleicht auch eine Rolle. Aber wenn man sagt, es gibt für das Gros unserer Patienten zwei Indikationen, dann sind es die therapierefraktären Kammerteilkardien, insbesondere bei struktureller Herzerkrankung, das ist Gruppe 1. Und die zweite Gruppe, wo es am häufigsten eingesetzt wird in Deutschland, ist sicherlich Vorhofflimmern. Und wenn wir jetzt über das Beste sprechen, was spricht dann dafür? Es ist wirksam. Das ist das eine. Also es ist wirksamer. Es ist nicht so, dass die Patienten keinen Vorhofflimmer mehr haben, aber es ist wirksamer als andere Antiarrhythmika, sowohl im Vorhofflimmern als auch im Kammertachykardie-Bereich. Gerade im Bereich der Kammertachykardie haben wir gute randomisierte Daten, dass die Kombination von Amiodarone mit einem Beta-Blocker besser als andere Substanzen, die dann in Frage kommen, Kammertachykardien verhindert. Verhindert auch nicht alle Kammertachykardien, ist allen bewusst, aber die Last an VTs wird durch Amiodarone am besten, am wirksamsten reduziert. Insofern ja, es ist wirksam und insofern hat es da seine Stärke. Was ist, wenn wir über die Sicherheit sprechen, und dann hast du gefragt, ist es gefährlich, was ist das gefährlichste Medikament? Man muss fairerweise sagen, dass es Amiodarone die besten Daten gibt, dass es nicht die Mortalität steigert. Das ist schon mal, hört sich irgendwie verrückt an, aber diese Daten haben wir für andere Antiarrhythmika nicht so wie für Amiodarone. Insofern ist es nicht, in dem Sinne nicht gefährlich, sondern ist es wahrscheinlich eines der im Sinne von prognostisch relevanten Endpunkten und insbesondere plötzlich im Herztod, Mortalität, ist Amiodarone sicherlich am effektivsten und am sichersten. Insofern hat es da schon seinen Stellenwert. Aber, und jetzt kommt das große Aber, auf das du ja anspielst, Amiodarone hat viele Nebenwirkungen. Und wir wissen doch aus den ICD-Studien, und da kommt die Substanz ja letztlich her aus den auch aus den 90er Jahren durchgeführten VT-ICD-Studien. Wir wissen, dass nach kurzer Zeit von 1-2 Jahren ein Drittel der Patienten in diesen Studien häufig Amiodarone nicht mehr nehmen, weil eben doch Nebenwirkungen aufgetreten sind und weil es nicht gut verträglich ist. Nicht? Und das schränkt es ein. Und das sind Nebenwirkungen, die viele Organsysteme betreffen, von der Schilddrüse über die Haut, über die Lunge. Alles im Einzelfall nicht unbedingt sehr häufig, aber wenn wir an die Schilddrüse denken, und das ist sicherlich was viele unserer Patienten betrifft, dass sich eine Hypo- oder eine Hyperthyreose entwickelt, das sind schon wenige Prozent der Patienten. Und das summiert sich auf, sodass man schnell bei Nebenwirkungen von insgesamt 10 um die 10 oder noch mehr Prozent pro Jahr ist. Und das sind Unverträglichkeiten im Magen-Darm-Bereich, die schon die ganze Einnahme erschweren. Es sind Interaktionen mit anderen Substanzen. Es ist eine Lichtempfindlichkeit, die viele Patienten einschränkt, die junge Patienten einschränkt, die ein aktives Leben führen und die natürlich auch gerne sich draußen aufhalten und sich viel mehr als bei anderen Substanzen vor der Sonne schützen müssen. Im Einzelfall sind es schwerwiegende Komplikationen, wie auch meine Lungenfibrose, die sie entwickeln kann. Das ist deutlich seltener, aber im Einzelfall natürlich auch eine dramatische Komplikation. Dieses umfassende Nebenwirkungsprofil, das die Substanz hat, haben andere Antiarrhythmika nicht. Insbesondere, da haben wir eben angefangen, insbesondere die Klasse 1 Antiarrhythmika wie Flecainid oder Propafenon.
In dieser Aufzählung, die du jetzt gerade hattest an Nebenwirkungen, da hast du vorhin auch gesagt, man muss das gut monitoren. Wie machst du das konkret bei deinen Patienten, die du jetzt auf Amiodarone einstellen würdest? Was muss der Patient machen?
Ja, wenn du bei Amiodarone bleibst, würde man erstmal ein paar Ausgangsbefunde erheben. Man möchte wissen, wie ist die Herzfunktion, wie sieht das EKG aus? Gibt es AV-Überleitungsstörungen, gibt es Schenkelblockierung, gibt es im Echo eine hochgradig eingeschränkte LV-Funktion? Wie ist der Ventrikel? Es gibt überhaupt eine Einschränkung der LV-Funktion. Also das ist eine gewisse kardiologische Basisdiagnostik, ist Voraussetzung. Und die beobachtet man natürlich auch im Verlauf. Das heißt, und Amiodarone führt nicht zu einer Verschlechterung der Herzfunktion, aber es kann zu EKG-Veränderungen führen, die einerseits natürlich auch erwünscht sind, weil als Klasse 3 Antiarrhythmika greift es in die Repolarisationsphase ein. Es blockiert, auch wenn es viele Kanäle blockiert, es blockiert im Wesentlichen Kaliumkanäle, verlängert dadurch die Repolarisation und führt zu einer iatrogenen, erworbenen Verlängerung der Repolarisation in Form einer QT-Verlängerung. Das heißt, das ist das, was wir erwarten unter der Substanz, wenn sie genommen wird und was das antiarrhythmische Potenzial auch auszeichnet, ist aber auf der anderen Seite auch mit potenziellen Nebenwirkungen verbunden. Ich erinnere nur an das erworbene lange QT-Syndrom, die Gefahr, dass sich torsale Pontarikadien entwickeln und auch sogar ein plötzlicher Herztod droht. Das Risiko ist im Vergleich zu Sutalol um ein Vielfaches geringer bei Amiodaron. Und es gibt auch Fallberichte, dass Amiodaron sogar eingesetzt wird, um Torsaden, laufende Torsaden zu unterdrücken, weil man nicht richtig erkannt hat, dass es eigentlich kontraindiziert war. Aber da gibt es dann einzelne Fallberichte. Wahrscheinlich, weil es so eine pleiotrope Substanz ist, die an unterschiedlichen Kanälen ansetzt, auch Calciumkanal blockierende Eigenschaften hat, Beta blockierende Eigenschaften, deshalb insgesamt auch wahrscheinlich viele Rhythmusstörungen positiv beeinflussen kann durch diesen pleiotropen Effekt und diesen Multi-Channel-Effekt, oder manche sprechen von so einer Dirty-Drug-Substanz, die eben im Sinne von vielen antiarrhythmischen Effekten überall so ein bisschen was macht. Und darauf muss man achten. Jetzt hast du gefragt, worauf muss man achten? Eben darauf muss man sicherlich auf die Repolarisation achten. Die letzte europäische Leitlinie zur Kammertachykardie, wo wir das auch intensiv diskutiert haben, was gibt man für Empfehlungen mit? Da haben wir uns dann damals einfach, um es pragmatisch zu halten, gesagt, insbesondere wenn die frequenzkorrigierte QT-Zahl, also die QTC, über 500 ist, dann muss man engmaschiger kontrollieren, muss sich nochmal die Indikation genau anschauen, weil das natürlich Risiko-Nutzen-Abwägung ist. Wir setzen zum Beispiel hier in unserer Klinik Amiodaron fast ausschließlich nur noch ein bei Kammertachykardien. Und das sind meistens Patienten, die mit dem Defibrillator geschützt sind, sodass man da auch eher ein bisschen entspannter ist, wenn es denn indiziert ist mit einer QTC, die auch mal über 500 ist. Aber wenn man sich tatsächlich im Einzelfall mal darüber entscheidet, Amiodaron bei einem Vorhofflimmerpatienten einzusetzen, würde ich sagen, sehr, sehr große Vorsicht ist geboten, wenn man über 500 ist. Und da muss man wirklich gut abwägen und nach Argumenten suchen, was man es wirklich weitergibt und ob man es nicht im Einzelfall dann auch reduziert oder beendet. Das andere ist sicherlich eine Basisdiagnostik im Labor. Du hast gefragt, worauf muss man im Vorfeld noch achten. Also wir würden immer Schilddrüsen-TSH bestimmen, Ausgangswert. Man muss initial nicht unbedingt T3, T4 bestimmen, weil Amiodaron da sowieso in den Stoffwechsel eingreift, auch im Verlauf. Es hemmt die Umwandlung von T4 in T3. T4 ist immer erhöht, TSH ist immer etwas supprimiert. Erst wenn TSH auffällig ist im Verlauf, würde ich auch T3, T4 bestimmen. Wir machen auch immer am Anfang, nicht unbedingt in den ersten Tagen, aber empfehlen das, eine zeitklare Lungenfunktionsdiagnostik mit dem Transferfaktor, um gegebenenfalls da dies in jährlichen Abständen zu wiederholen, wenn tatsächlich eine chronische Therapie erforderlich ist, um frühzeitig zu erkennen, dass da möglicherweise Veränderungen auftauchen. Manche der Kollegen im Umfeld empfehlen auch augenärztliche Kontrollen. Ich bin da sehr zurückhaltend, weil Amiodaron per se immer zur Ablagerung in den Hornhäuten führt. Das veranlasst dann viele Augenärzte, die sich nicht so intensiv mit der Substanz beschäftigen, zu sagen, man sieht deutliche Ablagerungen bei ihnen, man muss das absetzen. Das muss man nicht absetzen. Diese Ablagerungen spielen erst dann eine Rolle, wenn sie wirklich auch klinisch in Erscheinung treten. Das heißt, wenn Patienten durch die Ablagerung Blendungseffekte haben, zum Beispiel bei regennasser Straße oder im Winter etc. oder an Ampeln, solche Harley sehen, wo irgendwelche Farbeffekte auftauchen durch Brechungen in diesen Ablagerungen. Solange das nur asymptomatische Kornea-Ablagerung ist, zeigt es uns eigentlich nur, dass der Patient compliant ist und die Substanz einnimmt. Deshalb empfehle ich meinen Patienten eigentlich erst dann zum Augenarzt zu gehen, wenn wirklich Nebenwirkungen, wenn wirklich Beschwerden auftreten. Auch diese Ablagerungen sind, das gilt für die meisten Nebenwirkungen unter Amiodaron, eigentlich auch reversibel, aber es dauert dann auch entsprechend lange Zeit, so wie es auch länger dauert, bis solche Nebenwirkungen in Erscheinung treten. Ansonsten im Blutbild muss natürlich auf Leberwerte achten. Amiodaron kann Leberwerterhöhungen machen. Aber das sind so die wichtigsten Dinge. Im weiteren Verlauf natürlich, das hatte ich angesprochen, dass man sich vor Sonnenexposition schützt, am besten Sonnenblocker oder Sonnencremes nutzen, die einen hohen Lichtschutzfaktor haben. Also sind so Aspekte, die man berücksichtigen kann. Aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich EKG, kardiologische Diagnostik, Echokardiographie, Schilddrüse, einmal die Lungenbasisdiagnostik, dann im jährlichen Verlauf und die anderen Dinge würde ich so in mehrmonatigen Abständen wiederholen. EKG in der Aufdosierungsphase wahrscheinlich relativ zeitnah einmal, so haben wir es auch in der europäischen Leitlinie formuliert. Sprich, wenn man es ambulant macht, innerhalb von einer Woche EKG-Kontrolle und dann erweitert man immer die Intervalle, wenn man sieht und achtet auf die Repolarisation, also zum Beispiel 4 Wochen später, 2 Monate später. Ich glaube, das muss man auch immer so machen, wie es die Nachsorgemöglichkeiten in der Praxis dann erlauben.
Ich glaube, das war ein vollumfänglicher Durchgang, wie man dann wirklich die Nachsorge gestalten muss, zeigt aber auch genau das, was du zu Anfang gesagt hast. Es ist schon ein komplexeres Medikament, was man dann ein bisschen im Auge behalten muss, wenn man es dann gibt. Mit guten Gründen, hast du auch gesagt.
Ja, ist tatsächlich so, nicht? Also wir haben nicht umsonst, ich meine, deswegen bin ich total dankbar, dass du das Thema ansprichst. Wir haben zum Beispiel jetzt in der AWMF-Leitlinie zum Vorhofflimmern, der viele aus der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie mitgewirkt haben, die Stefan Willems und ich federführend so ein bisschen zusammen geführt haben. Und da haben wir extra über alle Fachgebiete hinaus, weil das ist ja eine der Stärken der AWMF-Leitlinie, dass so viele Fachgebiete beteiligt waren, von der Allgemeinmedizin über die Pharmakologen, über die Intensivmedizin, über die Hausärzte, über die Geriater, haben wir uns darauf geeinigt, dass eigentlich eine langfristige Amiodaron-Therapie vermieden werden sollte, um dem auch Ausdruck zu geben, was wir ja gerade diskutieren, dass eben doch im Lauf eben mal Nebenwirkungen auftreten, die auch unangenehm seien. Dann haben wir eine klare Empfehlung ausgesprochen, die langfristige Therapie mit Amiodaron sollte vermieden werden. Und das ist, glaube ich, ein witziges Statement auch gegenüber anderen internationalen Empfehlungen, die nach wie vor einen sehr hohen Stellungsgrad für Amiodaron sehen, was sich dann eben auch in den Verschreibungen widerspiegelt. Und wenn ich sage, in Deutschland 2 bis 3 Mal mehr als Flecainid, dann gilt das auch für andere Länder. Das gilt für Großbritannien, wo wir Daten haben. Das gilt für Kanada und die Vereinigten Staaten. Also all diese Länder setzen Amiodaron nach wie vor sehr, sehr viel ein.
Ich glaube, wir haben über wichtige Antiarrhythmika gesprochen, die sehr breit eingesetzt werden. Du hast ja eben sogar Zahlen genannt. Auch ein paar Medikamente, die uns in manchen Situationen sehr helfen und aber immer weniger verfügbar werden, weil sie doch so selten eingesetzt werden und dann manchmal auch die Vermarktung zum Beispiel in Deutschland gar nicht mehr irgendwie interessant ist für Firmen, die uns das dann noch zur Verfügung stellen. Zum Beispiel für Chinidin oder Mixitil Medikamente, die man schon manchmal braucht, aber doch eher selten. Welche Antiarrhythmika vermisst du oder bräuchtest du häufiger? Was würdest du sagen?
Naja, wenn ich mir das Wunschkonzert wäre, natürlich eine Substanz, die hochspezifisch antiarrhythmisch wirkt und gar keine Nebenwirkung hat, nicht? Das wäre so das Wunschkonzert. Vielleicht aber auch nicht, weil da hätten wir weniger Ablationen und das machen wir natürlich auch gerne und damit helfen wir auch vielen Patienten. Aber ja, es passiert ja relativ wenig in dem antiarrhythmischen Sektor, auch sicherlich der Sorge vor ernstzunehmenden Nebenwirkungen, den Erfahrungen mit CAS, das haben wir diskutiert, geschuldet, der Sorge vor Torsaden, Proarrhythmie, IKR-Blockade, also der medikamentösen Proarrhythmie, nicht geschuldet. Also es gibt viele Faktoren, die dazu führen, dass nicht so ganz viel passiert auf dem Sektor. Und deshalb müssen wir dann oft auf alte Substanzen zurückgreifen, wie du mit Recht sagst, nicht? Also wir haben jetzt Klasse 1C Antiarrhythmika andiskutiert und wir wissen, das sind mit die sichersten Substanzen, insbesondere bei fehlender Herzerkrankung, auch letztlich die Vordergrund stehenden Antiarrhythmika, also Flecainid und Propafenon. Und dann haben wir in der Gruppe der Klasse 1 Antiarrhythmika historische Substanzen wie Chinidin, also das Racemaizomer von Chinin im Antimalariamittel, was antiarrhythmische Wirksamkeit hat. Ganz alte, bekannte Substanz in den, vielleicht eines der ersten Antiarrhythmika, wenn man so möchte, Lidocain zu nennen, in den 50er Jahren so ein bisschen in Verruf geraten durch die Chinidin-Synkope, wo man erkannt hat, dass Chinidin eben neben der Natriumkanalblockade auch zu einer relevanten Repolarisationsverlängerung führt und Torsaden. Und deshalb wird es quasi nur noch in Randindikationen eingesetzt. Wir setzen es bei Kanalerkrankungen ein, bei Bogarder-Syndrom kann es eine Rolle spielen, bei idiopathischen Kammerflimmern. Also es hat so ein Nischendasein und ist dann immer auch schwer erhältlich, schwer zu verordnen. Das führt dann immer dazu, dass man auch Telefonate mit Apotheken für die Patienten führen muss, um sicherzustellen, dass wirklich die Versorgung sichergestellt ist. Wir haben Chinidin immer in der Apotheke vorrätig, weil wir da doch im Einzelfall mal Patienten sehen, die dann im elektrischen Sturm kommen mit idiopathischen Kammerflimmern oder mit einem Bogarder-Syndrom, mit einem kurzen QT-Syndrom. Also das sind Erkrankungen, wo das eine gewisse Rolle spielt als Klasse 1a Antiarrhythmikum. Und dann gibt es in letzter Zeit einen gewissen Revival für Mexitilin, eine Substanz, die nochmal andere Kinetik an den Natriumkanal hat, der sogenannte 1b-Substanz, also das sozusagen einfach gesprochen das orale Lidocain. Und die Substanz hat einen gewissen Stellenwert bei auch dabei Kanalerkrankungen in Unterform des langen QT-Syndroms, wo es mittlerweile in vielen Leitlinien auch auftaucht. Und sie hat ihren Stellenwert bei therapierefraktären Kammertachykardien, therapierefraktär, damit meine ich ablationsrefraktär, aber auch amiodaronrefraktären Patienten im elektrischen Sturm, trotz Katheterablation, trotz Amiodaron weiter Kammertachykardien zeigen, kann Mexitilin hilfreich sein. Wir setzen das und wir haben natürlich eine relativ große und auch selektioniertes Patientengut. Wir setzen es 10-mal im Jahr ein. Also wir haben jetzt gerade mal unsere Daten der letzten Jahre analysiert. Frau Dr. Güler hat das bei uns in der Klinik zusammengetragen. Und ich meine mich zu erinnern, wir hätten über die letzten 10 Jahre haben wir 70 Patienten identifiziert, wo wir in dieser Konstellation Mexitilin mit sicherem Ergebnis, also es waren keine Sicherheitsbedenken zu verzeichnen, aber auch nur moderat Erfolg eingesetzt haben. Auch diese Patienten, hat man 70-80% akut geholfen, aber auch im Langzeitverlauf traten auch bei den Patienten irgendwann wieder VTs auf. Also es ist nicht so, dass das dann die Wunderkombination ist, die alle Patienten VT-frei macht. Dafür eine Nischenindikation, und du hast schon das angesprochen, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, die Verfügbarkeit. Bislang immer noch sehr schwierig verfügbar, über oftmals internationale Apotheken oder jetzt teilweise über andere Indikationen, wo es dann verfügbar ist und auch nicht ganz kostengünstig. Es gibt jetzt wieder Bestrebungen, es auch in Deutschland einzuführen. Das hat sich eine Firma gefunden, die das möchte, wieder vermarkten möchte. Da laufen gerade die Zulassungsverfahren, sodass ich verhalten optimistisch bin, dass wir es auch in naher Zukunft, vielleicht in den nächsten 12 Monaten, auch wieder leichter verfügbar sein wird. Hoffentlich auch zu einem vernünftigen und zahlbaren Preis im Gesundheitssystem. Und vielleicht wird es dann perspektivisch wieder, wohlgemerkt, in einer Nische, aber vielleicht in einer Nische auch wieder mehr Indikation für die Substanz geben.
Du hast es eben schon gesagt, da tut sich nicht so viel bei den Antiarrhythmika. Gibt es denn irgendwas in der Pipeline, was wir doch erwarten können, was wir antiarrhythmisch dann doch einsetzen könnten in der Zukunft?
Ja, ich glaube, also da sind verschiedene Aspekte, glaube ich, wichtig. Das eine ist, dass wir immer mehr wahrnehmen, dass tatsächlich wahrscheinlich im Wesentlichen unsere Herzinsuffizienztherapie durch Verbesserung der Herzinsuffizienz und damit auch des oftmals ja des Remodelings atrial wie ventrikulär antiarrhythmische Effekt hat. Wir hatten das eben in dieser moderneren Oxford-Klassifikation auch angesprochen. Da taucht es in einem Unterpunkt am Ende als Upstream-Therapie auf. Also wir sehen immer mehr Zeichen, dass auch Herzinsuffizienz Standardmedikamente wie SGLT2-Inhibitoren, wie ANI, gewisses antiarrhythmisches Potenzial haben. Ob das nun alleinig der Substanz geschuldet ist oder des Remodelings, ist wahrscheinlich schwer zu erfassen. Wir haben experimentelle Befunde aus vielen Laboren. Wir haben da auch 1-2 Studien durchgeführt, dass auch am experimentellen Modell tatsächlich und damit abseits des Remodelings antiarrhythmische Potenziale vorhanden sind in Tiermodellen. Also das ist ein ganz interessanter Aspekt, der, glaube ich, auch zukünftig uns weiter beschäftigen wird. Wir erleben manchmal auch wieder einen gewissen Revival. Ihr selber, Herr Bavendeek, Herr Bauer, sagt, du warst natürlich ganz vorne dabei, Digitoxin wieder in die Herzinsuffizienz einzuführen durch die Studie, die ihr letztes Jahr im New England Journal publiziert habt und wo ihr Mortalitätsbenefit nachgewiesen habt bei Herzinsuffizienz. Wenn ich mich richtig entsinne, war ein Drittel der Patienten in eurer Studie auch mit Vorhofflimmern. Und auch in dem Kollektiv habt ihr kürzlich im European Heart Journal zeigen können, ist der Benefit nachweisbar. Vielleicht ist er sogar noch besser, nicht? Auch wenn die Studie jetzt nicht dafür gepowert war. Aber es sah zumindest danach aus, dass die Zeichen dafür sprechen, dass es bei Vorhofflimmern zumindest nicht schlechter wirkt, vielleicht sogar noch besser wirkt als bei Patienten, die kein Vorhofflimmern haben und Herzinsuffizienz. Insofern haben wir einerseits immer mal wieder so ein Auf und Ab von Substanzen. Dronidaron, was mal gehypt wurde, hat in den letzten Jahren quasi an Bedeutung deutlich, deutlich verloren. Und daneben, und wenn du nach Innovationen fragst, gibt es natürlich in der zellulären Elektrophysiologie immer wieder Bestrebungen, Substanzen, die neue Ionenkanäle angreifen, die elektromechanische Kanäle angreifen, die andere neuere Kanalstrukturen angreifen, die vielleicht auch selektiv atriale Elektrophysiologie betreffen, zu entwickeln. Ich kann nicht sagen, ob und wann wir damit tatsächlich Substanzen rechnen können. Es gibt Antagonisten, die als Nasenspray in letzter Zeit so ein bisschen für Interesse gesorgt haben, um Patienten mit supraventrikulären Rhythmusstörungen eine leicht zugängliche Therapie zu ermöglichen. Es gibt Modifikationen von Flecainid, wo man das vielleicht auch inhalieren kann zukünftig. Aber das sind dann mehr so Modifikationen und keine grundlegenden mechanistisch neuen Ansätze, die wir im Augenblick erleben. Also wenn man es kritisch sieht, muss man sagen, dass nach Dronidaron 2010, glaube ich, die Einführung, 2009 in den USA oder FDA-Zulassung und 2010 so etwa Dronidaron auf den Markt gekommen, mit dem Hype nach der großen Athena-Studie und dem Tal der Enttäuschung nach der Pallas-Studie, hat sich eigentlich so richtig große Neuerung nicht so richtig gezeigt. Werner Kalant als Substanz, um Vorhofflimmern rasch zu beenden, spielt in meinem Umfeld, in unserer Klinik quasi gar keine Rolle. Also es gibt immer mal so ein bisschen was aufblitzend, aber so sozusagen der große Wurf ist bislang leider nicht gelungen.
Dann lass mich vielleicht als letzten Ausblick noch mal eine Frage stellen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wir haben jetzt viel über Medikamente, die an Kanälen angreifen, um antiarrhythmisch zu wirken. Wir haben aber andersrum auch manche Kanalopathien, wo ein Defekt im Kanal zu Arrhythmien führt. Und das ist vielleicht im weitesten Sinne dann nur eine antiarrhythmische Idee, aber wir sehen jetzt auch viel mRNA oder sogar Gentherapien, die irgendwo spezifisch an Molekülen angreifen, wie zum Beispiel defekten Kanälen auch denkbar wäre. Glaubst du, wir könnten perspektivisch auch Gentherapien bei diesen defekten Kanälen und damit eine Beeinflussung oder sogar Heilung dieser Arrhythmiesyndrome irgendwann erleben?
Ja, warum nicht? Ich bin fest davon überzeugt, nicht? Also dass die Ergebnisse der Entwicklungen sind so beeindruckend bei vielen Krankheitsbildern, dass ich fest davon überzeugt bin, dass es auch für Rhythmusstörungen gelten wird, wo man die spezifische Ursache kennt. Und da sind natürlich die langen QT-Syndrome als Beispiel wirklich mustergültig, weil wir ganz klar wissen, welcher Ionenkanaldefekt, welche Mutation zu welchem Proteindefekt führt. Wir haben eben über IKR gesprochen und das ist eine klassische, so wie wir vom erworbenen QT-Syndrom durch die pharmakologische Blockade haben wir eben auch das angeborene lange QT-Syndrom und die Unterform, wo eben dieser klassische IKR-Kanal so verändert ist, dass er verzögert arbeitet, nicht? Also so Loss-of-Function-Mutationen da vorliegen. Also die sozusagen angeborene Loss-of-Function versus der Iatrogen durch die antiarrhythmische Therapie. Und ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, dass wir da auch tatsächlich Zugangswege finden, diese Defekte auf molekulare auf zellulärer Ebene zu behandeln. Wie da die Pipeline ist, da bin ich der Falsche, um da eine Spekulation abzugeben. Und ob ich das noch erleben werde, das hängt von vielen Faktoren ab. Aber ich glaube, die Perspektive ist aufgezeichnet durch die Entwicklung, die wir im Augenblick bei anderen Kardiomyopathien sehen, wo die Gentherapie wahnsinnig rasante Ansätze herbeiführt. Also das ist schon beeindruckend, wenn man da an die Amyloidose denkt, wenn man an andere Erkrankungen denkt. Also ich glaube, dass es am Ende eine Frage der Zeit sein wird, dass wir auch auf molekularer Ebene antiarrhythmisch wirken werden.
Ja, auf jeden Fall ein spannendes Feld. Mal sehen, wir das noch erleben werden. Okay. Lars, wir kommen.
Nur alt genug werden, David.
Ja, mit ein paar Antiarrhythmika wird das schon gehen.
Ja, vielleicht auch ohne, nicht?
Okay, Lars, wir kommen zum Endspurt beim Cardiobeat und da stelle ich dir jetzt ein paar schnelle Fragen für schnelle Antworten. Fangen wir an. Vervollständige bitte diesen Satz. In Zeiten unserer erfolgreichen Ablationstherapien sind medikamentöse Antiarrhythmika
weniger bedeutsam.
Magnesium aus der Drogerie gegen Herzstolpern, ja oder nein?
Nein.
Da hätte ich vielleicht früher eine Frage zu stellen, weil da könnte man auch viel zu sagen. Aber wir sind ja bei schnellen Fragen.
Ja, kann man viel zu sagen. Ja, du wolltest eine schnelle Antwort.
Ja, absolut.
Binär geantwortet. Und es könnten wir viel drüber reden, aber primär nein.
Und es war ein klares Nein. Das möchten wir nochmal festhalten.
Ja, vielleicht müssen wir nochmal Folge 2 machen. Dann sprechen wir über Elektrolyte und über Magnesium. Ja.
Das ist alles dokumentiert hier, Lars. Also ist jetzt schon gebucht. Kaffee ist ein gutes Antiarrhythmikum, ja oder nein?
Nein. Ja, ich glaube, das muss man so sagen. Nein, es schadet nicht. Es wird alles ist wie oft im Leben, ist die Dosis ist das Gift und moderater Alkoholkonsum wirkt eher antiarrhythmisch als proarrhythmisch, aber es ist kein gutes Antiarrhythmikum. Das wäre jetzt nicht korrekt.
Welches Antiarrhythmikum nimmst du auf eine einsame Insel, wenn du nur eins mitnehmen darfst?
Amiodaron.
Letzte Frage. Wir haben eben über dieses ERA Antiarrhythmika-Kompendium gesprochen. Was ist die
Ich muss das eben noch einen Satz so loswerden.
Ja.
Weil das ist, fand ich jetzt eine ganz lustige und interessante Frage, weil mir ging so weiß auf die Frage, ging mir natürlich auch im Kopf, wo die Insel gelegen ist, aber das nur am Rande, nicht? Thema Sonnenexposition. Aber es gibt tatsächlich für alle Zuhörer, das ist eine ganz interessante Lektüre. Es gibt von der WHO alle paar Jahre aktualisiert einen Katalog der Essential Medications. Ah. Und da findet man für alle Krankheitsbilder, kann man sich so runterladen, findet man für alle Krankheitsbilder, die sozusagen die zwei, drei Substanzen, die Frage so zum bisschen akademischer nicht, ne, was nimmt man auf die einsame Insel, sondern was ist sozusagen entbehrlich. Und euch in Hannover wird das freuen, da findet man bei Antiarrhythmika zum Beispiel Digitalis. Ja, das taucht da auf, ne? Das sind halt Listen, wo die WHO sich zusammensetzt. Was ist wirklich erwiesen? Man findet Beta-Blocker. Wir haben jetzt heute gar nicht über Beta-Blocker gesprochen, was der Sache auch nicht gerecht wird, weil Beta-Blocker wahrscheinlich vielleicht das Beste sind, vielleicht auch das Beste für eine einsame Insel, um sie mitzunehmen. Und als Reservemittel, und da sind wir bei den Antiarrhythmika, die wir heute besprochen haben, da taucht Amiodaron auf in dieser WHO-Liste. Und das auch erst seit ein paar Jahren, weil man halt um die Wirksamkeit der Substanz weiß und um das Sicherheitsprofil, was lebensbedrohliche Nebenwirkungen angeht. Ja. Das wollte ich nur noch so als kleine Ergänzung mitgeben. Ruhig mal nachgucken. WHO-Bericht zu Essential Medications. Heißt, glaube ich, auch der Bericht. Essential Medications in Medicine.
Ja. Das ist hervorragend. Das müssen wir so stehen lassen. Lars, ich würde dich zum Ende bitten, was sind deine drei Do's und Don'ts zu Antiarrhythmika?
Ja, aber das erste Do's wäre natürlich diesen Podcast anhören, oder? Weiß man doch schon das meiste.
Jetzt unbedingt.
ja, weiß ich auch nicht. Aber es sind Do's. Antiarrhythmika sollten mit Verstand an- und abgesetzt werden. Man sollte bedenken, dass es eigentlich eine symptomatische Therapie ist. Und wenn man sich dafür entscheidet, sollte man adäquate Dosierungen wählen. Da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen, aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich in der Praxis immer wieder sehe und ich denke, du kannst das bestätigen. Viele schicken uns Patienten, sagen, Antiarrhythmika haben nicht geholfen und dann liest man so Dosierungen, ich sag mal 2x50 mg Flecainid, um das zu sagen.
Ein Klassiker.
Und ein Klassiker, genau. Also wenn dann auch adäquat dosieren. Was ist noch ein Du? Man muss Sicherheit, Grunderkrankung bestimmt die Auswahl der Antiarrhythmika. Also das ist ganz wichtig. Man muss wissen, wem man was gibt. Man kann nicht Substanzen allen Patienten geben. Individualisierte Wahl. Was ist die Grunderkrankung? Welche Begleiterkrankung hat der Patient? Noch ein Du ist sicherlich Monitoring, haben wir darüber gesprochen, EKG, aber man muss auch die Nierenfunktion beachten, Ausscheidungen über die Niere, Akkumulation von Substanzen. Klassisches Beispiel. Sotalol wird ja Gott sei Dank in Deutschland kaum noch eingesetzt. Akkumulation bei Niereninsuffizienz, hohes Lebensalter, all das ist zu beachten, weil dadurch vermeidet man kardiovaskuläre Nebenwirkungen, insbesondere Kammertachykardien. Letztes Du, glaube ich, für mich, haben wir auch, glaube ich, hier gut angesprochen, man muss Alternativen erwägen. Braucht der Patient wirklich ein Antiarrhythmikum? Gibt es Alternativen? Ist nicht die Katheterablation die beste Alternative? Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ganz wichtig. Du hattest es am Eingang gesagt, wir können nicht alle ablatieren, haben wir diskutiert, aber viele Patienten können durch Katheterablation entscheidend behandelt werden, insbesondere jenseits vom Vorhofflimmern. Also Patient braucht für Vorhofflattern kein Antiarrhythmikum. Vorhofflattern ist heutzutage quasi heilbar. Für eine AV-Knoten-Tachykardie, AV-Knoten-Rentri, WPW-Syndrom, da brauchen wir keine Antiarrhythmika mehr. Diese Patienten müssen ablatiert werden. Das wären so meine Dus. Man kann das noch weiterführen, aber du hast nach wenigen gefragt. Dann hast du nach Don'ts gefragt. Ja, das wird schon schwieriger, vielleicht aber für die Praxis wichtig. Kombination von Antiarrhythmika sollte gemieden werden. Und damit meine ich nicht Beta-Blocker. Beta-Blocker ist für Elektrophysiologen und für uns beide eigentlich kein klassisches Antiarrhythmikum. Beta-Blocker ist eine Substanz, die viel Einfluss aufs autonome Nervensystem hat, weniger direkt zellulär, ist weniger direkt mechanistisch bei der Mechanismus, der Arrhythmie eingreift. Insofern, abgesehen vom Beta-Blocker, Kombination meiden, Kombination von Substanzgruppen meiden. Wir haben jetzt Klasse 3 angesprochen, Amiodaron. Wir haben Klasse 3, 1 angesprochen mit insbesondere Flecainid. Also Flecainid, gutes Beispiel, Flecainid, Amiodaron sollte man nicht kombinieren. Da steigert man schon das Risiko, dass auch wieder andere Kammertachykardien und andere Probleme oder Bradykardien auftreten. Das sollte man nur machen, wenn man sehr viel Erfahrung hat und wenn man individuell eine klare Indikation hat. Alles gut dokumentieren, dann ist das auch möglich, aber sowas sollte man nicht so kombinieren, auch nicht in einer Substanzgruppe. Also ich würde nicht Sotalol mit Amiodaron kombinieren. Das führt dazu, dass man eher mal auch gefährliche Nebenwirkungen sieht. Zweites Don't, glaube ich, in Unkenntnis von Herzfunktion sollte man keine Antiarrhythmika geben. Es gilt für die Notfallsituation in der Praxis wie in der Notaufnahme. Ein Patient kommt mit einer Rhythmusstörung, unabhängig vom Alter. Auch das Kind oder der junge Erwachsene hat eine Rhythmusstörung, die ich nicht einordnen kann. Ein Ultraschall muss möglich sein. Ein schneller Blick auf den Ventrikel bei der hochgradig eingeschränkten Pumpfunktion können manche Antiarrhythmika gefährlich sein. Verapamil ist das klassische Beispiel. Haben wir nicht viel drüber gesprochen. Nach Vaughan Williams Klasse 4, nicht? Calciumkanalblocker, negativ inotrop. Wenn man einen jungen Patienten mit der Breitkomplex-Tachykardie Verapamil gibt, in guter Absicht, weil man denkt, Mensch, wird schon eine SVT sein und dann ist es doch eine VT, hat einen schlechten Ventrikel, dann kann das eine gefährliche Situation sein. Also das ist ein Don't. Immer erst die Herzfunktion zumindest ermitteln, bevor man sich für ein Antiarrhythmikum entscheidet. Und mein drittes Don't, das haben wir, glaube ich, angesprochen. Wenn ich so gefragt würde, würde ich sagen, Amiodaron, Sotalol, wenn möglich meiden, wenn möglich langfristig meiden. Also der mittelalte Patient sollte nicht langfristig mit Amiodaron behandelt werden. Das ist eine Reservemittel für eine langfristige Therapie bei sehr betagten Patienten, wo Alternativen medikamentös interventionell nicht in der Frage kommen. Aber der klassische Patient mit Vorhofflimmern mit 60ern, der sollte nicht langfristig mit Amiodaron behandelt werden. Da haben wir heute bessere Möglichkeiten, diesem Patienten zu helfen.
Großartig. Lieber Lars, das war ein sehr tiefer, aber noch nicht voller Einblick in die Antiarrhythmika-Therapie. Das hast du gerade auch nochmal gesagt. Wir haben sehr tief gegraben und trotzdem brauchen wir eine Folge 2. Und wir haben gesagt, das ERA-Kompendium hat 100 Seiten fast. Davon haben wir nur einen Ausschnitt uns mal gerade angeguckt. Also Antiarrhythmika ist ein sehr tiefes Feld. Und da könnten wir noch lange, lange drüber reden. Aber ich glaube, für heute haben wir schon mal einen sehr schönen Einblick genommen. Vielen Dank, dass du dir dafür Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung. Viele Grüße nach Hannover.
Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Wir beschäftigen uns als nächstes im Podcast mit dem ESC-Kongress. Also wir Kardiologen bereiten uns ja schon eifrig auf den Kongress im August vor. Und da haben wir was Besonderes vorbereitet für Sie und auch, es ist ein kleines Experiment. Da dürfen Sie gespannt sein, was wir vorbereiten und was Sie als nächstes hören, wenn Sie wieder einschalten zum CardioBeat, dem Cardio-Podcast.
Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Boehringer Ingelheim. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Duncker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.